Der Begriff Sünde ist schwer beladen. Sobald er ertönt, hat sofort, oder die allermeisten haben dann sofort etwas parat, wie sie das interpretieren, was sie darüber meinen. Und das ist oft sehr negativ. Man will davon eigentlich gar nichts hören, weil man sofort merkt, okay, da möchte jemand Druck ausüben vielleicht, oder da wird es jetzt sehr persönlich und sehr peinlich, schambelastet, so in die Richtung. Sünde wird oftmals verstanden als das, was sich nicht gehört, aber eigentlich Spaß macht. Man wollte früher ins Kino, aber die Eltern haben gesagt, das ist Sünde. So. Und das hat sich interessanterweise auch in den säkularen Bereich 1:1 übertragen. Also wenn man heute, spricht man natürlich nicht mehr davon, dass Kino Sünde ist, aber man spricht zum Beispiel von der Sünde gegen die schlanke Linie. Haben wir dann ein schönes Stück Kuchen, würden wir gerne essen, aber das gehört sich einfach nicht, weil sonst sind wir nicht mehr in Form. Es macht Spaß, aber es gehört sich nicht. Oder ganz neu, oder was heißt so neu auch nicht mehr, aber frisch und aktuell die Umweltsünden. Wir würden gerne in den Urlaub fliegen, aber gehört sich nicht. Also es macht Spaß, aber es gehört sich nicht. So verstehen wir Sünde. Und die Folge davon ist eine oberflächliche Moral. Man möchte es ja eigentlich tun, aber man tut es halt nicht, weil die anderen das irgendwie nicht gut finden und deswegen hält man sich zurück vielleicht. Und dann macht man es doch irgendwie, weil man es ja will und kriegt Schuldgefühle. Und das Ganze führt dann häufig zu einer Heuchelei. Dass man zwar sagt, dass man das alles nicht macht, und dann tut man es irgendwie doch in anderen Kontexten oder heimlich. Wir sollten uns von dieser Definition von Sünde ganz frei machen, sie einmal vom Tisch wischen und mal schauen, was die Bibel dazu sagt. Die Bibel definiert Sünde in etwa so, dass sie sagt, Sünde ist das, was zwischen mir und Gott steht. Das ist Sünde. Das, was zwischen mir und Gott steht, also was die Gemeinschaft, die Freundschaft zu Gott kaputt macht. Es können Taten sein, wenn ich andere Menschen so verletze, dass es einfach nicht vereinbar ist damit, dass Gott der liebende Vater von uns allen ist. Es können auch Einstellungen sein. Zum Beispiel, wenn ich ein mangelndes Vertrauen habe und Dinge mir so Angst machen, dass ich mich Gott gar nicht mehr nahe fühle. Auch das ist Sünde. Die Bibel sagt, alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde. Und da müssen wir hier natürlich aufpassen, dass wir nicht wieder so in dieses moralische Denken kommen und sagen, oh, da muss ich mich jetzt für schämen, wenn ich nicht so vertraue. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht einfach darum, dass Sünde das ist, was die Gemeinschaft zwischen mir und Gott stört. Wenn die Bibel uns Sünder nennt, dann ist das keine Beleidigung, sondern sie drückt dadurch einfach aus, dass wir eine Kontaktstörung zu Gott haben. Keiner von uns erlebt Gott so tief und innig, wie es möglich wäre. Jeder von uns hat Zeiten am Tag oder vielleicht auch Phasen in seinem Leben, wo ihm Gott weit weg vorkommt, wo er nicht an Gott denkt, wo man auch nicht dieses Vertrauen hat, weil man einfach nicht nahe, Gott nicht nahe ist. Eine Kontaktstörung. Und das gilt ja für jeden von uns. Niemand von uns ist permanent so innig mit Gott verbunden. Und das nennt die Bibel eben Sünder sein. Keine Beleidigung, sondern eine Beschreibung von dem, was ist. Im Griechischen gibt es ein Wort für Sünde, was häufig gebraucht wird im Neuen Testament. Und dieses griechische Wort kann man übersetzen mit Zielverfehlung. Kommt so aus dem Sportbereich, müsst ihr euch vorstellen, Bogenschießen. Jemand schießt an so einer Zielscheibe vorbei. Da sagt das Neue Testament, das ist so, was Sünde eigentlich ist. Man verfehlt das eigentliche Ziel des Lebens. Und das Ziel des Lebens ist Gott. Das Ziel des Lebens ist es, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und demnach ist ein Sünder jemand, der am Ziel des Lebens vorbei lebt. Der sein Leben nicht in der Gemeinschaft mit Gott lebt, der es nicht für Gott lebt, der nicht auf Gott ausgerichtet ist, sondern der sich auf Sichtbares fixiert. Auf Gegenstände, dem das Haus wichtiger ist als Gott, dem sein Auto wichtiger ist als Gott. Der fixiert sich auf ein falsches Ziel. Er verfehlt das wirkliche Ziel des Lebens. Das ist übrigens ein weit verbreitetes Gefühl. Wir sind umgeben von Menschen, und vielleicht gehören wir selber dazu, die alles besitzen, die ein Haus haben, eine Familie haben, einen guten Beruf, und die sagen, trotzdem fehlt mir da etwas. Ich gehe am eigentlichen Ziel des Lebens, schieße ich vorbei. Ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich fühle mich trotzdem irgendwie leer. Ich habe das alles und trotzdem bin ich nicht rundum zufrieden. Mir fehlt da etwas. Wiederum, wenn die Bibel sagt, du bist ein Sünder, einer, der das Ziel verfehlt, ist keine Beleidigung. Es beschreibt den Zustand eines jeden Menschen. Zentral in der Bibel ist jetzt aber nicht, dass sie uns Sünder nennt, sondern zentral in der Bibel ist die Botschaft, dass Gott die Sünde überwindet. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft, die in der Bibel deutlich wird, dass Gott es eben nicht dabei belässt und sagt, okay, dann verfehlt ihr halt das Ziel, ist ja nicht mein Problem, ich komme selbst gut alleine klar, sondern dass er sagt, ich liebe euch, ich gehe einen Schritt auf euch zu. Dazu wird Gott in Jesus Christus Mensch. Und er stirbt am Kreuz. Am Kreuz macht Jesus den Weg frei und hebt diese Trennung zwischen uns und Gott wieder auf. Es ist das Angebot Gottes, das sagt, kommt wieder zu mir zurück. Wir wollen die Beziehung, die gestört ist, wollen wir wieder heile kriegen. Wir wollen wieder eine Verbindung aufbauen. Dafür ist Jesus am Kreuz für uns gestorben, dass der Weg frei wird in Gottes Gegenwart. Und in diesem Vertrauen wollen wir uns jetzt auf Gott ausrichten. In dem Vertrauen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass das eben nicht zwischen uns steht, was wir so alles falsch machen und wo wir Gott enttäuschen, sondern dass Gott uns bedingungslos annimmt. Wir wollen in Gottes Gegenwart treten in diesem Wissen, dass Gott uns bedingungslos liebt und dass er uns am Kreuz alles vergeben hat. Seit etwa 5000 Jahren kann der Mensch schreiben und er hat in unzähligen Schriftstücken davon Gebrauch gemacht. Viele davon sind heute nicht mehr von Bedeutung. Man denke nur an die ganzen Hausaufgaben, die geschrieben wurden und da hat der Lehrer einmal kurz drüber geguckt, einen Haken gemacht und dann wurde sich das nie wieder angeguckt. Wir haben Bücher gelesen, manche waren echt langweilig, wir haben sie gar nicht zu Ende gekriegt, andere waren gut, spannend. Haben sie aber zugeklappt dann und auch ins Regal gestellt und auch nicht wieder hervorgeholt. Die allermeisten Schriftstücke, die die Menschen verfasst haben, sind auch wieder vergessen worden. Aber es gibt so manche Texte, die überdauern die Zeit. Die haben eine Wirkung auf Menschen über Jahrhunderte, über Jahrtausende hinweg. Menschen, die ganz anders ticken, die aus ganz anderen Zeitepochen kommen, die vielleicht ganz anderen Bildungsstandard haben, die schauen immer wieder auf solche Texte und werden davon tief berührt. So ganz wenige Texte in der Menschheitsgeschichte haben eine enorme Wirkungsgeschichte. Und wir wollen uns heute so einen Text anschauen, dessen Wirkungsgeschichte gigantisch ist. Jeder wird diesen Text kennen, es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Warum hat dieser Text eine solche Wirkungsgeschichte? Also an der Spannung liegt es schon mal nicht. Ich denke mal, wenn ich das gleich vorlesen werde, keiner von euch wird Herzrasen bekommen. Auch so andere Zutaten, die sonst irgendwas in uns auslösen, vielleicht Spannung oder Romantik, alles Fehlanzeige. Nein, der Grund liegt hier an etwas anderem. Und zwar handelt diese Geschichte von dir. Das ist der Grund, warum er immer wieder hervorgenommen und gelesen wird. Es ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, aber er erzählt in Wirklichkeit nicht eine Geschichte von irgendeinem Sohn, sondern er erzählt die Geschichte von dir. Natürlich schemenhaft, aber du kannst dich darin wiederfinden. Und zwar in Bezug auf dein höchstes Ziel. Das höchste Ziel, was wir als Menschen verfolgen, ist die Suche nach Glück oder ist das Glück. Wir wollen glücklich sein. Alles, was wir tun, tun wir unter der Voraussetzung, dass wir hoffen, dass uns das eine Zufriedenheit gibt, dass uns das innerlich ausfüllt, dass uns das glücklich macht, dauerhaft glücklich. Jeder Mensch strebt und sucht nach Glück. Und das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt eben diese Geschichte, wie du nach Glück suchst. Und es ist gleichzeitig eine Einladung, dass du dort suchst und dorthin kommst, wo du das Glück finden kannst. Das wollen wir uns heute anschauen. Ich lese euch die Geschichte vor. Sie steht in Lukas 15, die Verse 11 bis 24. Da lesen wir weiter, sagte Jesus, ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere von ihnen sagte zu seinem Vater, Vater, gib mir das Erbteil, das mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter sie auf. Nach wenigen Tagen packte der jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein fernes Land. Dort führte er ein zügelloses Leben und verschleuderte sein Vermögen. Als er alles durchgebracht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er begann, Not zu leiden. Da ging er zu einem Bürger des Landes und drängte sich ihm auf. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er hätte gern seinen Hunger mit den Futterschoten gestillt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab ihm davon. Da ging er in sich und sagte, wie viel Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss? Ich aber komme hier vor Hunger um. Ich will aufbrechen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Dann brach er auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief dem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da sagte der Sohn zu ihm, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Der Vater aber sagte zu seinen Knechten, holt schnell das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt einen Ring an seine Hand und gebt ihm Sandalen an die Füße. Bringt das Mastkalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und lebt wieder. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie begannen, ein Fest zu feiern. Der Sohn will die Welt entdecken. Er will was erleben. Er will sich ausprobieren. Er möchte hinaus in die weite Welt. Und das ist gut. Das ist nichts Falsches. Es ist nichts, was der Vater verhindert und wo er sagt, nee, das darfst du nicht. Sondern es ist wichtig, dass der Sohn sich ausprobiert. Der Vater sagt, ja, natürlich, du kriegst das Erbe, was dir zusteht. Genieß das Leben, mach deine eigenen Erfahrungen. Und so zieht er los und feiert Partys, genießt das Leben, lebt in vollen Zügen. Doch er gerät in eine Sackgasse. Eine Hungersnot kommt übers Land und er hat plötzlich kein Geld mehr und er merkt, das, in was ich investiert habe, die Freunde, die Partys, das trägt mich auf Dauer nicht. Ich bin jetzt hier am Hungern und die Freunde, die ich früher hatte, die sind jetzt alle weg. Schemenhaft gesehen ist das unsere Geschichte. Auch du ziehst aus in die Welt. Auch du suchst Glück und Erfüllung und du suchst es zunächst einmal im Außen, in äußeren Dingen. Du möchtest das Leben genießen. Auskosten in vollen Zügen. Du versuchst vielleicht, dir eine Familie aufzubauen, weil du sagst, eine Familie zu haben, das ist wichtig, das macht mich glücklich. Dann gehst du ans Arbeiten und arbeitest und sagst, ich brauche Geld, weil ich möchte in Urlaub fahren und ich möchte ein Auto haben und ich möchte Besitz haben. Das wird mich glücklich machen. Und so baust du dein Leben auf. Und doch kommen die allermeisten Menschen an einen Punkt, wo sie merken, das trägt mich nicht. Das ist nicht alles, wonach ich mich gesehnt habe. Ich habe das jetzt, aber was nun? Sie kosten das Leben aus, aber sie merken, dass dieses Leben mich irgendwie hungrig zurücklässt. Das muss nicht immer so enden hier wie beim verlorenen Sohn, dass man bei den Schweinen ist und völlig eine gescheiterte Existenz. Viele Menschen, denen geht es gut äußerlich. Die haben alles, was sie so sich gewünscht haben. Aber sie merken eben, dass es nicht trägt. Das Problem liegt darin, dass wir Glück dort suchen, wo es nicht zu finden ist. Wir suchen in äußeren Dingen nach Glück. Wir suchen eine Erfüllung und einen Halt in etwas, was uns einfach keinen Halt geben kann. Und wenn wir das ausprobiert haben, und nochmal, es ist gut und in Ordnung, dass wir das ausprobieren. Das gehört zum Leben dazu. Es ist ein wichtiger Lernprozess, den wir dadurch gehen. Aber irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir merken, da bleibt eine Leere. Und die kann auch nicht gestopft werden, wenn wir noch mehr verdienen oder wenn wir noch mehr Freunde haben oder was auch immer. Und dann macht sich so ein Gefühl von Sinnlosigkeit breit. Man sagt, ich habe das Leben ausgekostet, aber das Leben ist leer. Es füllt mich nicht aus. Wir sind in einer Sackgasse. Und nicht wenige Leute bleiben in dieser Sackgasse stecken. Sie kommen da nicht raus und bleiben die gesamte restliche Zeit ihres Lebens an diesem Futtertrog sozusagen der Schweine, um im Gleichnis zu sprechen, bleiben sie stehen. Das erzeugt eine Menge an Problemen. Wenn man nicht zur Erkenntnis kommt, dass uns diese äußeren Dinge nicht befriedigen können, was macht man dann? Dann versucht man vielleicht immer mehr noch zu sich zu erarbeiten. Und man macht Raubbau am eigenen Körper und sagt, ich muss nochmal Überstunden machen und nochmal eine Position annehmen, die nochmal ein bisschen herausfordernder ist, wo es nochmal ein bisschen mehr Geld gibt. Oder man fängt an, andere Leute unter Druck zu setzen. Man hat dieses Defizit an Liebe, obwohl man eine Familie hat, obwohl man Freunde hat. Und was macht man, wenn man nicht merkt, dass man da auf dem falschen Weg ist? Man setzt die Leute unter Druck und sagt, du musst mir mehr Liebe zeigen. Du musst mehr für mich da sein. Und dann gibt es einen Zwang. Und das erzeugt die Probleme in dieser Welt, im Großen wie im Kleinen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist die Geschichte von einem, der das erkennt, der merkt, dass diese Suche nach Glück im Außen nicht erfolgreich ist. Die Geschichte geht weiter und Jesus erzählt, wie der Sohn sich an seinen Vater erinnert. In Vers 17, da heißt es, da ging der Sohn in sich und sagte, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber komme hier um vor Hunger. Der Sohn geht in sich, das heißt, er wendet sich ab von dem Äußeren. Er schaut nicht auf das, was ihn vorher glücklich gemacht hat, seine Partys, das Geld, was er verprasst hat. Er schaut auch nicht auf seine negative Situation in dem Moment, sondern er geht zurück in seine Erinnerung und erinnert sich an seinen Vater. Vielleicht denkt er an eine Situation aus der Kindheit, wo er sich das Knie aufgeschürft hat und dann ist er zum Vater gegangen, hat geweint und hatte Angst und da hat der Vater ihn getröstet. Diese Erinnerung kommt wieder hoch. Oder hier explizit heißt es ja, dass er an die vielen Knechte seines Vaters denkt und sagt, mein Vater behandelt seine Arbeiter gut. Das ist ein barmherziger, liebevoller Mensch. Und er war auch zu mir liebevoll und er wird es auch wieder sein. Da ist diese Erinnerung an den Vater im Herzen des Sohnes. So, und jetzt wird's wichtig, aufpassen. Denn in deinem Herzen, und das kann sehr verborgen sein und das kann sehr verschüttet sein mit irgendwelchen Sorgen oder mit irgendwelchen Zielen, die wir uns gesetzt haben, aber in deinem Herzen findet sich die Erinnerung an Gott. Da ist tief in deinem Herzen ein Wissen, dass es Gott gibt und das Wissen, dass dieser Gott dich unendlich liebt. Diese Erinnerung ist oft gekleidet oder manchmal gekleidet in Erfahrung aus der Kindheit. Da haben wir vielleicht Situationen, wo wir uns geborgen gefühlt haben oder wir hatten so eine ungezwungene Freude. Und wir schieben das auf die Kindheit und das ist in gewissem Sinne auch richtig, weil als Kinder waren wir noch nicht so verkopft, da waren wir noch nicht so sorgenbelastet und da hatten wir mehr Kapazitäten frei, um Gott wirklich wahrzunehmen. Und da gab es Situationen, da haben wir eine Freude gespürt oder eine innere Geborgenheit, einen inneren Frieden und wir erinnern uns daran zurück. Das ist eine Erinnerung an Gott. Ich habe das zum Beispiel immer wenn ich in den Hamburger Hafen bei nachts reinfahre, also vorm Elbtunnel oder nach dem Elbtunnel, je nachdem, kennt ihr sicherlich auch das, das löst in mir so ein Gefühl von innerem Frieden aus. Das hat damit zu tun, dass ich als kleines Kind, so 12, 11 Jahre, mit meinen Eltern immer zu meiner Oma gefahren bin. Die hat in Buxtehude gewohnt und auf der Rückfahrt sind wir eben durch den Elbtunnel in den Hamburger Hafen rein. Und dann war Nacht und dann waren da diese Lichter. Und ich habe eben aus dem Fenster geguckt, aus dem Auto und habe diese Lichter gesehen und ich hatte da immer so ein ganz tiefes Gefühl von Frieden und Geborgenheit im Herzen. Das ist so ein Beispiel, wie wir uns an die Gegenwart Gottes erinnern können. Damals als Kind war ich noch kein Christ nominell und ich hatte auch keine Dogmen, die mir erklären, dass es einen liebevollen Gott gibt. Aber weil ich da einfach mich entspannen konnte, mich einfach so fallen lassen konnte in die Situation, habe ich dort Gottes Gegenwart gespürt. Ich wurde erinnert an die Gegenwart Gottes. Vielleicht hast du Ähnliches, dass du irgendwas vor Augen hast, vielleicht ein Naturphänomen, als du einen Sonnenaufgang gesehen hast und du hast gemerkt, da werde ich umhüllt von einer Heiligkeit, von einer Präsenz. Gibt ganz viele Situationen und du hast natürlich deine eigenen Erinnerungen. Und diese Erinnerungen sind wie eine Visitenkarte, die Gott in deinem Herzen hinterlassen hat. Eine Visitenkarte, auf der draufsteht, ruf mich doch mal wieder an. Ja, ich bin immer noch gegenwärtig, ich bin immer noch da. Wenn die Glückssuche im Außen scheitert und wenn wir frustriert sind davon, dass das Leben uns nicht das gibt, was wir erwarten, dann bietet das auch eine Chance. Es bietet nämlich die Chance, sich der wahren Quelle des Glückes zu erinnern. Sich zurückzuerinnern an diese Situation, wo Gott mir gegenwärtig war. Vielleicht noch zu Zeiten, als ich das gar nicht bewusst so wahrnehmen konnte und gar nicht wusste, dass es Gott ist. Aber ich kann mich daran erinnern. Oft nehmen wir das zunächst nur so als einen Hauch wahr. Gar nicht so richtig greifbar, mehr so eine Ahnung. Aber die Erinnerung an Gott liegt im Herzen eines jeden von uns. Wenn wir uns darauf einlassen und uns in uns gehen, dann werden wir sie auch finden. Es ist die Einladung, nach Hause zurückzukehren. Der Sohn erinnert sich seines Vaters und er kehrt nach Hause zurück. Und dort im Hause des Vaters fand er dann das Glück, wonach er sich sehnt. Symbolisch dargestellt durch das Gewand, was er bekommt und den Ring, den Siegelring, den er angesteckt bekommt. Das ist alles so Symbole, dass der Vater sagt, du bist immer noch mein Kind. Und es wird ein Fest gefeiert. Also der Sohn findet dort das Glück, was er in der Welt nicht gefunden hat. Und wenn wir diese Erinnerung in unserem Herzen folgen und uns neu ausrichten, dann können wir lernen, bei Gott unser Glück zu finden. Lernen, bei Gott sein Glück zu finden. Also nicht mehr in äußeren Dingen. Wir sagen nicht mehr zu unseren Lieben und Mitmenschen, du hast Verantwortung, mich glücklich zu machen. Ja, das ist zum Beispiel, dass man sein Glück im Äußeren sucht. Dass man sagt, andere, meine Mitmenschen, meine Familie sind dafür verantwortlich, dass ich glücklich bin. Oder ich setze nicht mehr auf materielle Dinge, sondern ich suche mein Glück dort, wo es zu finden ist, dort, wo der Heilige Geist wohnt. Und das heißt, in meinem Herzen. Der Heilige Geist ist in unserem Herzen gegenwärtig. Und dort können wir das Glück finden, nach dem wir uns sehnen. Praktisch heißt das Folgendes, dass wenn du das nächste Mal ein Bedürfnis spürst, zum Beispiel das Bedürfnis, geliebt zu werden, was ja jeder von uns hat, dass man das nicht gleich abwälzt auf andere Leute und sagt, du musst das machen, sondern dass man mit diesem Bedürfnis einmal in die Gegenwart Gottes tritt und einfach das vor Gott einmal ausbreitet und in der Erwartung, dass Gott dieses Bedürfnis für uns stillt. Dann werden wir merken, dass dieses Bedürfnis sich auflöst in der Gegenwart Gottes und dass wir bei Gott das finden, wonach wir uns sehnen. Dort beim Vater finden wir die Annahme. Der Sohn erlebt sie in Vers 20. Da heißt es, dann brach der Sohn auf und ging zu seinem Vater. Der Vater sah ihn schon von Weitem kommen und er hatte Mitleid mit ihm. Er lief ihm Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Überhaupt gar keine Vorwürfe, überhaupt kein, ja, warum hast du dich denn da in der Welt ausgelebt? Warum kommst du jetzt zurück? Du hast ja alles durchgebracht. Der Vater ist unendlich reich. Ja, der Vater schenkt dem Sohn neu einen Siegelring, neu ein Gewand und er nimmt ihn mit Liebe auf. Dort bei Gott finden wir unvorstellbaren Reichtum. Das ist uns selbst als Christen oft nicht klar, was für ein Reichtum dort in der Stille, in Gott, in unserem Herzen, im Heiligen Geist vorhanden ist. Wir sehen das an dem weiteren zweiten Teil des Gleichnisses, den habe ich jetzt gar nicht vorgelesen. Da geht es ja um den älteren Sohn. Und der ist etwas eifersüchtig und sagt, warum feierst du hier ein Fest für diesen weggelaufenen Flegel, der jetzt wiedergekommen ist? Er ist sauer. Und Gott oder der Vater schaut traurig auf den älteren Sohn und sagt, hast du nicht verstanden, dass alles, was mir gehört, auch dir gehört? Das ist etwas, was Gott zu uns Christen sagt, zu denen, die im Vaterhaus schon lange leben. Zu denen sagt er, weißt du nicht, dass all das, was ich besitze an geistlichen Reichtümern, dir zur Verfügung steht? Dass du viel tiefer einsteigen könntest, als nur sonntags in die Kirche zu gehen oder mal 5 Minuten die Losung zu lesen? Ja, du könntest dich mir zuwenden, du könntest weitere Schritte gehen in meine Gegenwart, mir immer tiefer vertrauen, mich immer näher kennenlernen und du würdest einen unglaublichen Reichtum erfahren. Ich will meinen Frieden mit dir teilen. Ich will meine Freude, meine Liebe mit dir teilen. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wenn wir diesen Weg gehen, dann entwickelt sich ein neuer Lebensstil. Diesen Lebensstil könnte man bezeichnen mit von innen nach außen. Momentan oder häufig leben wir den Lebensstil andersherum, von außen nach innen. Dinge, die außen um uns rum sind, sollen mich innen glücklich machen. Der neue Lebensstil geht anders herum. Ich suche mein Glück, meine Erfüllung in Gott, in meinem Herzen. Und je mehr mir das gelingt, desto mehr kann ich auch mit Freude und mit Liebe nach außen treten. Ich rede jetzt immer von Prozessen, ne? Das ist kein Schalter, den du umlegst und dann ist das alles von heute auf morgen so. Aber dass wir das sozusagen als Zielmarke nehmen. Dass wir aus Gott versuchen, unsere Kraft und unsere Annahme und Liebe zu schöpfen. Was ist Buße, haben wir zu Beginn des Gottesdienstes gefragt. Und im Licht dieses Gleichnisses können wir sagen, Buße ist, wenn ich aufhöre, mein Glück dort zu suchen, wo es nicht zu finden ist. Und wenn ich anfange, es dort zu suchen, wo es zu finden ist, nämlich im Hause des Vaters, bei Gott. Wenn ich diese Umkehr vollziehe, nicht mehr nach außen schaue, nach der Suche nach Glück, sondern in mein Herz, dort, wo der Heilige Geist wohnt. Das ist Umkehr, das ist Buße. Wir haben uns das heute am Beispiel des Gleichnisses vom verlorenen Sohn angeschaut und ich möchte noch einmal die wichtigsten Punkte wiederholen. Der Sohn zieht aus, um die Welt zu entdecken. Und das ist etwas Gutes, das sollte man nicht verteufeln und man sollte nicht sagen, ihr dürft nicht hinausgehen und die Welt auch einmal auskosten. Das gehört dazu, es ist ein Lernprozess, der wichtig ist. Aber wenn dieser Lernprozess funktioniert, dann steht am Ende dieses Lernprozesses die Erkenntnis, ich kann mein Glück nicht mit äußeren Dingen stillen. Ich kann meine Sehnsucht nicht mit äußeren Dingen stillen. Ich kann mein Glück dort nicht finden. Wenn wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dann haben wir die Chance, umzukehren. Dann können wir uns erinnern an Situationen in unserem Leben, wo uns Gott nahe war, wo wir dieses Glück schon einmal gespürt haben, wo wir diesen Frieden schon einmal erlebt haben. Diese Erinnerungen sind wie Einladungen, mit der Gott uns nach Hause ruft. Und dann kehren wir heim in das Haus des Vaters und suchen dort unser Glück, suchen dort die Annahme. Und es entsteht ein neuer Lebensstil, nicht mehr von außen nach innen, sondern von innen nach außen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn, es handelt von dir und mir. Mit diesem Gleichnis lädt Jesus uns ein, nach Hause zu kommen. Amen.